SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon herzlich willkommen. Heute mit dem neuen Roman des Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah, mit einem Gespräch über Gina Kayers ungewöhnlichen Debütroman, mit dem melancholisch getönten Buch von Leif Rand, einem ungewöhnlichen Abenteuerroman von den Philippinen und einem Geburtstagsgruß an den Verbrecherverlag in Berlin. Zunächst aber, wie könnte man schöner starten, mit Musik von den Beatles.
I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read.
A Day in the Life von den Beatles, einer der Lieblingssongs des 1948 in Sansibar geborenen Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah. Der Song, so erzählte Gurnah es kürzlich in einem BBC-Interview, erinnere ihn stets an sein erstes Weihnachten in England. Das war im Jahr 1968. Gurnah startete eine akademische Laufbahn und lehrte bis zu seinem Ruhestand an der University of Kent. In der kommenden Woche nun erscheint Gurnahs neuer Roman Diebstahl in der deutschen Übersetzung von Eva Bonnet. Meine Kollegin Marie Schöss hat Abdulrazak Gurnah zum Gespräch getroffen und sie stellt uns Diebstahl vor.
Hätte ich angefangen zu schreiben, wenn ich nicht gegangen wäre? Ich bin da nicht sicher. Was mich zum Schreiben gebracht hat, war auch die Reflexion darüber, was ich zurückgelassen hatte und was ich hier vorfand.
Abdulrazak Gurnah hat Sansibar in den 1960er Jahren verlassen und begann erst in Großbritannien mit zeitlicher und räumlicher Distanz über sein Heimatland zu schreiben. Aber bis heute kehrt dieser Erzähler literarisch in den Osten Afrikas zurück. Auch sein neuer Roman führt nach Tansania und nimmt das Leben derer in den Blick, die anders als Gurnah geblieben sind und im politischen Nachbeben der Revolution von Sansibar ihren Weg gehen. Da ist Raya, eine Frau, die überstürzt verheiratet wurde, wie Gurnah lakonisch bemerkt. Zu groß ist die Angst der Eltern, Raya könnte den Ruf der Familie gefährden. Zu gebrochen sind sie selbst, um ihrer Tochter, um den Umständen ihres Lebens zu vertrauen.
Ihr Vater erzählte seine Geschichten wirklich gut. Als sie klein war, erzählte er Fabeln von sprechenden Tieren. Später dann fantasievolle Abenteuer aus der großen, weiten Welt. Aber zuletzt war sein Vorrat versiegt. Raya wusste warum. Die Revolution hatte ihn gebrochen, und die zauberhaften Geschichten ihrer Kindheit waren langen Tiraden über Ungerechtigkeiten und Alltagssorgen gewichen.
Rayas Eltern selbst dieser Vater, ein zunehmend autoritärer, unangenehmer Mensch, tragen Sorge für ihre Tochter. Sie wollen sie schützen und treiben sie vielleicht gerade deshalb in eine Ehe, die sie nicht glücklich macht. Nichts verbindet Raya mit diesem Mann, älter als sie, ein Fremder, der ihr, als der gemeinsame Sohn Karim zur Welt kommt, bloß noch fremder wird. Raya fügt sich nicht. Sie bricht aus, verlässt den Mann, bringt Karim zu den Großeltern und lässt ihn bald schon allein dort zurück. Kinder sind in diesem Roman immer wieder eine Last, die ihre selbstgebrochenen Eltern nicht tragen können. Und die Kinder spüren das.
Gelegentlich fragte Karim sich, warum so nachlässige und lieblose Menschen wie seine Eltern überhaupt Kinder bekamen. Wenn er eines Tages selbst ein Vater war, würde er alles anders machen. So viel stand fest. Anderen gegenüber sprach er diese Gedanken erst viel später aus, denn sie erschienen ihm undankbar, wenn nicht gar sündhaft. Und noch später hatte er sie ganz vergessen.
Dieses »später« nimmt Abdulrazak Gurnah in seinem Roman in den Blick. Denn eigentlich erzählt Diebstahl von drei jungen Menschen. Von Karim und dessen späterer Frau Fauzia, gebildet, selbstständig. Außerdem von Badar, der als Jugendlicher zum Diener von Karims Mutter wird. Gurnah erzählt, wie diese drei Menschen groß geworden sind, welche Familien, welche politischen Umstände sie geprägt haben und wie sie ausgehend von dieser Prägung ihr eigenes Leben gestalten. Aber das Aufregende an diesem Roman ist, dass er schlichten psychologischen Deutungen widersteht, die Familienromane so oft eindimensional machen. Karim wirkt zunächst vielleicht wie ein verlassenes Kind, aufgewachsen ohne Wärme. Doch im Vergleich zu Badar greift die Sicht zu kurz. Karim ist nie ohne Schutz. Als die Mutter geht, bleibt ihm die Liebe der Großeltern, später der Schutz seines Bruders. Badar dagegen verliert seine Eltern, deren Liebe. Rasch muss er die Schule abbrechen und wird ein Diener. Aber wenn es einen durch und durch freundlichen, warmen Charakter in diesem Roman gibt, dann ist es Badar. Die Quelle dieser Freundlichkeit lässt Gurnah offen. Tut gar nicht so, als könnte man einen Charakter restlos erklären.
In the case of Badar, I really wanted to have somebody who apparently is without agency, apparently is passive.
Was Badar angeht, ich wollte jemanden haben, der ohne Handlungsmacht, der wirklich passiv ist. Aber er denkt. Badar handelt vielleicht nicht, aber er versteht, er liebt, er denkt. Das ist auch Handlungsmacht. Nicht derart, dass er sagen würde, ich mache etwas aus mir, verbessere meine Lage. Dass er das könnte, davon geht Badar gar nicht aus. Aber am Ende gelingt ihm das, weil er aufmerksam ist für das, was passiert. Und diese Haltung dem Leben gegenüber wollte ich den Vorzug geben.
So wie sich dieser Roman nicht auf eindimensionale psychologische Deutungen verlässt, so bleibt er auch auf Distanz zu schlichten Erzählmustern. Abdulrazak Gurnah spiegelt die Multikulturalität Tansanias zum Beispiel, indem er an bestimmten Momenten aus dem Englischen ausbricht. Wörter, Phrasen einstreut, die für ein europäisches Publikum fremd sind. Aber er tut das behutsam, im Wissen darum, dass ein solches Vorgehen auch zum Exotisieren afrikanischer Literatur genutzt wurde. Und auch der historische Kontext, der vielen unbekannt sein dürfte, die Revolution in Sansibar, die Rolle der Europäer vom Kolonialismus bis in unsere Zeit, wird nicht nebenbei erklärt, um einen westlichen Leser sein Unwissen nicht spüren zu lassen. Gurnah erklärt nur dann etwas, wenn es aus der Logik der Handlung heraus zwingend ist. Immer wieder lässt er Kontexte aber auch gänzlich unerklärt. Leerstellen, offene Fragen sind für Gurnah kein Problem. Sie sind Kern der Kunst.
That's the way of managing it without giving you a lecture as a reader, so that the reader can do his or her own work.
So macht man das, wenn man dem Leser keinen Vortrag halten will. Der Leser kann dann seine Arbeit machen und die Spuren zusammenführen. Und vielleicht weiß er zu schätzen, wie sich Kultur vermittelt. Sie vermittelt sich auch in Bruchstücken, kleinen Happen, die man aufschnappt.
Der Roman Diebstahl, das spürt man in jeder Zeile, ist das Werk eines enorm reflektierten Schriftstellers. Und eines Mannes, der in seinem Schreiben einer der klügsten Maximen folgt. Wahre Kunst ist es, die eigene Kunstfertigkeit zu verbergen, keine Aufmerksamkeit auf die Machart zu lenken, sondern im besten Sinn einfach zu erzählen.
Diebstahl heißt der Roman des Literaturnobelpreisträgers des Jahres 2021, Abdulrazak Gurnah. Das Buch erscheint am 10. September in der Übersetzung von Eva Bonnet im Penguin Verlag. 336 Seiten kosten 26 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Marie Schöss.
کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خوشی پس از شبای طولانی.
Barai heißt der Song des iranischen Musikers Shervin Hachipur, den wir gerade gehört haben. Den Text dieses Songs hat Hachipur aus Online-Kommentaren von Demonstranten kollagiert, die im Jahr 2022 in Iran auf die Straße gegangen sind. Für ein Leben in Freiheit, in Selbstbestimmung, für Küssen ohne Angst, wie es in einer Zeile heißt. Gewünscht hat sich dieses Lied Gina Kaya. Sie wurde als Tochter iranischer Eltern in Deutschland geboren. Ihr Debütroman Im Herzen der Katze steht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Gina Kaya lebt heute als Journalistin, Malerin und Schriftstellerin in Frankreich, in der Provence, von wo aus sie uns nun zugeschaltet ist. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Kaya, bevor wir über Ihren Roman Im Herzen der Katze sprechen, hören wir einen Auszug aus dem, wie ich finde, sehr gelungenen Hörbuch, das im Audioverlag erschienen ist. Pega Feridoni hat den Roman eingelesen. Wir hören mal rein.
Ich beobachte den Staub und denke an den Vogel aus meinem Traum, als jemand an meinem Chador zupft. Ich blicke über meine Schulter nach hinten und in drei Paar Augen, die mich anstarren. »Wo kommst du her?«, fragt das erste Paar Augen. »Ich bin Iranerin«, sage ich. »Nein«, sagt das zweite Paar Augen, »du lebst nicht in Iran.« »Woran können Sie das erkennen?«, frage ich. »An meinem Akzent? Hören Sie das an meiner Aussprache? Ich werde oft für eine Armenierin gehalten.« »Nein«, sagt das erste Paar Augen, »dein Farsi ist gut. Du klingst nicht wie eine Armenierin. Außerdem sind Armenierinnen auch Iranerinnen. Du bist keine Iranerin. Jedenfalls lebst du nicht hier. Das sehe ich. Ich sehe es an deinen Augenbrauen.« »An meinen Augenbrauen?«, frage ich misstrauisch. »Wie können Sie das an meinen Augenbrauen erkennen?« »Du zupfst deine Brauen«, sagt das erste Paar Augen. »Nur verheiratete Frauen dürfen in Iran ihre Augenbrauen zupfen, und selbst dann zupfen wir sie nicht so wie du. Du säuberst deine Brauen nur, wir geben unseren einen Schwung, schau.« Sie zeigt auf ihre Brauen, die wie Mondsicheln über ihren Augen liegen. »Du bist nicht verheiratet und du lebst nicht hier, also wo kommst du her?« fragt das dritte Paar Augen, mehr neugierig als streng. Trotzdem klingt ihre Stimme, als würde sie mich dafür rügen, dass ich eine alte Jungfer bin, die verbotenerweise ihre Augenbrauen zupft.
Frau Kaya, Ihre Ich-Erzählerin heißt wie Sie, Gina. Wo und in welcher Situation befindet sie sich in der Passage, die wir gerade gehört haben?
Die Erzählerin ist in einer Moschee in Isfahan. Sie ist zum ersten Mal in einer Moschee. Sie ist Anfang 20 und zum ersten Mal im Land ihrer Vorfahren, zum ersten Mal im Iran. Und sie versteht, sie ist Iranerin und gleichzeitig wird sie im Iran als Fremde wahrgenommen.
Ja, wir sind im Jahr 2000. Gina ist, wenn ich richtig gerechnet habe, 25 Jahre alt. Und sie ist im Iran, um ihre Schwester Roja, ihre Nichte Nika zu besuchen. Der Roman wird dann zu einem Roadmovie, zu einer Fahrt quer durch das Land. Wie schaut Gina auf das Land und auf die Menschen?
Neugierig, vertraut, erstaunt. Sie ist zwar mit der Sprache und mit der Kultur in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber wenn man zum ersten Mal das Land seiner Eltern kennenlernt, das Land, aus dem die Sprache kommt, die man spricht, die Küche, mit der man so vertraut ist, ja, passiert etwas ganz Gegensätzliches mit einem, weil einerseits ist einem alles wahnsinnig vertraut und gleichzeitig ist es vollkommen fremd.
Ja, ich habe auch das Gefühl, sie ist manchmal sogar ein wenig fassungslos über das, was sie sieht und was ihr auch erklärt wird, was sie zu tun und vor allen Dingen, was sie nicht zu tun hat.
Ja, weil ich natürlich in Deutschland in einer Gesellschaftsordnung aufgewachsen bin, die mir bis dahin als die universelle vorkam. Und natürlich kannte ich auch bis zu dem Moment sehr viel über das Land meiner Eltern. Aber was man nicht selber lebt und erfährt, erscheint einem ja dann doch irgendwie abstrakt. Und diese Grenzen, die haben eine Mit-20-Jährige natürlich sehr erschreckt. Denn in Deutschland waren die 90er und das war alles grenzenlos. Mhm. Und auf einmal ist man so ein bisschen wie in so einem Jane Austen-Buch gelandet. Ja. Mhm.
Ja, das ist das, was man bei der Lektüre ja auch lernt, wie ungeheuer widersprüchlich dieses Land Iran in jeder Hinsicht eigentlich ist. Und wie auch das öffentliche und das private Leben gerade von Frauen auseinanderklaffen können. Inwieweit war das ein Motiv für Sie, diesen Roman zu schreiben, auch indem Sie diese Widersprüche zeigen?
Ich finde ja, das Leben an sich ist widersprüchlich. Was mich vor allem bewegt hat, diesen Roman zu schreiben, ist der Frage nachzugehen, was es bedeutet, eine iranische Frau zu sein. Was es bedeutet, in der Unmöglichkeit, der iranische Frauen ausgesetzt sind, Möglichkeiten zu finden. Sie kennen Scheherazade, die 1001 Geschichten erzählte, um sich selbst vor dem Tod zu retten. Und an diese Tradition knüpfe ich an. Ich möchte Geschichten von Frauen erzählen, die nichts unversucht lassen, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen. Mhm.
Mir ist es so gegangen, dass ich beim Lesen dieses Romans, und das hängt ja damit zusammen, körperliche Beklemmungsgefühle manchmal hatte. Und ich glaube, das soll auch so sein, denn das ist der Schlüssel für dieses Mullah-Regime, das schreiben Sie auch, liegt in der totalen Kontrolle des weiblichen Körpers, in der Unsichtbarmachung, in der Auslöschung des Begehrens, in der kompletten Kontrolle über alles. Gina vergleicht diese Praxis mit Orwells 1984. Würden Sie sagen, zu dem Zeitpunkt, in dem Gina durch das Land reist und auch heute, ist der Iran ein Orwell-Regime?
George Orwell und auch Margaret Atwood, die ich auch in dem Buch zitiere, beschreiben in 1984 und im Report Der Markt eine Welt, die als Dystopie gilt. Aber die Gesellschaftsordnung, die in diesen beiden Romanen beschrieben wird, ist keine Fiktion. Sie ist die Ordnung aller Despoten. Totale Kontrolle ausüben, immer eine Gruppe als Schwäche ausüben, mit Wohlstand locken, Angst und Feindbilder schüren, die Vergangenheit, die Erinnerung und somit die individuelle Wahrheit auslöschen. Und das ist das Ziel des islamischen Regimes, ja.
Und es gibt dazu eine Gegenbewegung im Roman, so lese ich ihn, nämlich eine Gegenbewegung, die mit dem Begriff der Sehnsucht verbunden ist. Im Herzen der Katze ist für mich auch ein Sehnsuchtsroman, Sehnsucht nach Schönheit, nach der Schönheit der Sprache, der Literatur, auch die Sehnsucht nach weiblicher Selbstbestimmung und vielleicht auch, auch wenn der Begriff vielleicht etwas abgenutzt ist, die Sehnsucht nach einer Heimat, nach einem Land, das ja früher und sehr früh schon sehr modern, sehr mondän, sehr liberal war. Hatte dieses Wort Sehnsucht für Sie beim Schreiben eine Bedeutung?
Sehnsucht ist eines meiner Lieblingswörter. Vor allem das Gefühl, das es beschreibt, begleitet mich, seit ich denken kann. Meine persönliche Geschichte beginnt ja nicht mit meiner Geburt. Der Geburt eines Kindes geht ja immer die Geburt einer Mutter, eines Vaters voraus. Ich sehe mich als Teil einer endlosen Erzählung. Und gleichzeitig war ich von Geburt an aber abgeschnitten von allen, die vor mir kamen. Ich habe zum Beispiel meine Großeltern väterlicherseits nie kennengelernt. Und ich habe immer große Sehnsucht verspürt, die Geschichten meiner Vorfahren zu hören. Mit diesem Roman wollte ich wenigstens für den Moment des Schreibens auch ein bisschen meine eigene Sehnsucht stillen.
Ich glaube, das ist Ihnen wirklich gelungen. Und Sie zeigen das auch sehr gut in dieser Figur der älteren Schwester Roja, die ja in den 1990er Jahren in den Iran zurückgekehrt ist. Und man fragt sich zunächst einmal, warum tut sie das? Und auch Gina fragt sie das. Aber ich glaube, das versteht man relativ bald, wenn man ihren Roman liest, dass es gute Gründe dafür gibt, in diesem Land auch sein zu wollen.
Das ist schön, dass Sie das sagen. Vor allem gerade heute, also ich rede jetzt heute von der jetzigen Zeit, ist ja tragischerweise kein Thema größer als die Ausgrenzung derjenigen, die genau aus solchen Gründen ihr Heimatland verlassen müssen. Ja, und auch das wollte ich zeigen. Was ist denn die Alternative für eine Roja oder eine Mika? Wenn sie ihr Land verlassen, werden sie zu Migranten. Und wie schauen wir auf diese Menschen in Europa, die dieses Land verlassen? Und auch das wollte ich sozusagen dem Leser zeigen, diese zwei Seiten. Da ist jemand, der liebt sein Land, der möchte da bleiben und das verteidigen, aber eigentlich ist es unmöglich. Also ich bin sicher, so ging es jedenfalls auch mir beim Schreiben und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch den Leserinnen und Lesern so ging, dass es einen Moment gibt, wo man sich wünscht, aber verlass doch das Land, zumindest bei der Nika-Figur. Aber vor was stehen die Menschen dann, wenn sie das Land verlassen? Ja, sollen sie im Mittelmeer ertrinken? Sollen sie auf Lesbos eingesperrt werden? Sollen sie sich auf den Straßen in europäischen Großstädten bespucken lassen? Das hat sich eigentlich beim Schreiben fast als noch stärkerer Widerstand für mich entwickelt. Sozusagen als zweite Geschichte neben der Hauptgeschichte.
Ja, und es kommt ja noch eines hinzu, das mir auch dann so klar wurde. Es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wenn es eine Rettung gibt für dieses Land, dann liegt sie in den Frauen.
Auf jeden Fall an den Menschen selber aus dem Inneren des Landes. Es ist schön, dass Sie sagen, an den Frauen. Aber auch wir Frauen brauchen natürlich immer die Unterstützung von den Brüdern, den Vätern, den Freunden, allen Männern. Und auch das hat diese Bewegung jetzt, die ja wirklich der allergrößte Aufstand jemals gegen das islamische Regime war, gezeigt, dass an der Seite von allen Mädchen und Frauen auch die Männer standen. Alle Generationen. Es war wirklich ein generations- und geschlechterübergreifender Aufstand, der wieder brutal niedergeschlagen wurde. Ja. Aber es zeigt schon diesen Wechsel in der Kultur und in den Gedanken. Die Menschen im Iran, sowohl die Iranerinnen als auch die Iraner, zeigen, dass sie für sich das trennen können. Sie können Staat und Regime und Religion trennen. Und sie wollen dieses Regime nicht. Das heißt aber nicht, dass sie ihren Glauben aufgeben wollen oder müssen. Aber dieses Regime wollen sie nicht mehr.
Es gibt ja auch durchaus positiv gezeichnete Männerfiguren in diesem Roman. Das wollen wir nur mal betonen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Im Herzen der Katze heißt der Debütroman von Gina Kaya, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Er ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 25 Euro. Das von Pega Feridoni eingelesene Hörbuch gibt es im Audioverlag und kostet ebenfalls 25 Euro. Frau Kaya, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
We'll be right back.
hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Love Will Tear Us Apart von Joy Division war das, ein Song, der in Allegro Pastel, dem letzten Roman von Leif Rand, eine Rolle spielte, wie überhaupt Musik wichtig ist für Rands Bücher. Rand, Jahrgang 1983, gehört ganz sicher zu den eigenwilligsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. Als Allegro Pastel vor 5 Jahren erschien, waren die Reaktionen gemischt. Die einen liebten das Buch, andere beschimpften es. Immerhin, Rand provoziert Emotionen. Und die stehen dieses Mal sogar im Titel seines neuen Romans, Let's Talk About Feelings. Ironie? Melancholische Gefühligkeit? Der Mann ist buchstäblich schwer zu fassen. Sein Roman ist nominiert für den Wilhelm-Raabe-Preis und Nina Wolf sagt uns, ob das Prinzip Rand noch trägt.
Marian Flanders, 41 Jahre alt, betreibt eine Boutique in Berlin-Schöneberg. Seine Mutter Carolina, wichtigste Bezugsperson, stirbt. Sinnkrise? Fehlanzeige. Das Rezept zur Trauerbewältigung steckt schon im Titel von Leif Rands Roman. Let's talk about feelings.
Marian fühlte sich normal, weil die offenkundigsten Trauersymptome bereits abgeklungen waren. Er musste nicht mehr weinen, er war nicht antriebslos, er verlor sich nicht ständig in Erinnerungen. Auf Piets Nachfrage, ob Normalität für ihn etwas Gutes oder Schlechtes sei, präzisierte Marian: Ich glaube, ich fühle mich so normal wie noch nie.
Alles normal, auch in Marians Alltag. Kenting Beach, wo er ausgewählte Labels und Second-Hand-Stücke verkauft, läuft zwar mäßig, richtig Sorgen macht Marian sich deswegen aber nicht. Normal. Ex-Freundin Franka ist schwanger vom neuen Partner. Halbschwester Teda und Freund Pete verlieben sich. Drogenausflüge nach Rügen oder auf Dates gehören dazu. Normal eben. Gefühle werden endlos reflektiert zwischen Freunden, Angestellten und in Pete's Podcast. Der heißt, klar, Let's Talk About Feelings. 14 Kapitel absolute Unaufgeregtheit führen Marian nach Japan, Teneriffa, Wolfsburg, Indien. Rand inszeniert seinen typischen Hipster-Realismus nüchtern, repetitiv, modisch durchkodiert. Mode und Musik sind allgegenwärtig. Erfundene Labels, fiktive Bands. Obwohl man sich dann nicht sicher sein kann. Vielleicht sind sie eben nur so nischig, dass sie ausgedacht wirken. Rand kombiniert Gegenwartsbeschreibungen und Fiktion. Siedelt seinen Roman in naher Zukunft, 2026, an. In einem Berlin, in dem eine sozialliberale Partei regiert. Das Erstarken rechter Kräfte bleibt Rands Figuren weitgehend egal. Typisch Rand. Eine dezent aufpolierte Gegenwart, in der alles glatt läuft und niemand aus der Bahn geworfen wird. Schon im Vorgänger, Allegro Pastel, war das so. Das Personal ist durchgestylt. Auch die Erzählhaltung ist vertraut. Personale Perspektive, doch durch das hypertroph reflektierte Innenleben der Figuren fast autorial. Dramaturgisch einförmig, sprachlich minimalistisch. Oft klingt das so.
Marian fand, dass Pete mit 32 für Schulzeitanekdoten entweder zu alt oder noch eine Ecke zu jung war.
Oder?
Marian fand, dass der Baumkuchen zu stark nach Butter schmeckte.
Oder?
Marian fand die Nachricht fair und gönnerhaft zugleich, aber keineswegs völlig unsympathisch.
Oder so.
Marian fand das Wort Entlastung ein bisschen sexy.
Was ist spannend an dieser Gleichförmigkeit? Sie provoziert Fragen. Was ist eigentlich aus der Übertreibung geworden? Dievenhafte Gesten, das große Pathos. Bei Rand dagegen zeigt sich Coolness in der demonstrativen Unaufgeregtheit. Gelangweilte Erzähler, wie beim Popliteratenkönig Christian Kracht in Faserland. Lakonie als eine Pose der distanzierten Teilhabe. Klar, in dieser Tradition bewegt sich Leif Rand. Und er verfolgt ein schriftstellerisches Projekt. Utopien entwerfen, in denen Dramen gedämpft sind, der Puls flach bleibt. Schon in Schimmernder Dunst über Kobe County oder der Sci-Fi-Utopie Planet Magnon schuf er solche Glanz- und Fantasiewelten. Auch in Let's Talk About Feelings ist alles durchästhetisiert, die Styles sitzen und die Frauen sind klug und schön. Marians geliebte Mutter war nicht weniger als ein erfolgreiches Model mit unfehlbarem Geschmack. In dieser Welt sind Frauenfiguren Zierde oder seelische Stütze. Ob Mutter, potenzielle Partnerin, Haushälterin oder Angestellte, sie kreisen sämtlich um Marian, sorgen sich um sein Wohlergehen, flankieren sein Lebensgefühl. Frauen als hübsche Staffage. So wirkt Rands Roman zwar wie eine männliche Utopie, dafür aber auch wie eine weibliche Dystopie. Berlin als Designerschaufenster, die Männer sprechen unendlich über ihre Gefühle, die Frauen halten ihnen dabei die Bühne frei. Eine Ästhetik der Unaufgeregtheit, die eine Welt entwirft, aber eben die alte. Männlich dominiert, bequem eingerichtet, glatt wie mit einem Instagram-Filter. Let's talk about feelings. So könnte auch das Manifest für Performative Males heißen. Vielleicht aber ist genau das die unbeabsichtigte Pointe. Dass Rands Roman als Parodie einer neuen männlichen Sensibilität lesbar wird.
Das meint Nina Wolf über Let's Talk About Feelings, den neuen Roman von Leif Rand. Er ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Fun-Lovin' Criminals waren das im Lesenswert-Magazin in SWR Kultur aus gutem Grund. Die unabhängigen Verlage in Deutschland sind unter Druck. Marktanteile verschieben sich drastisch, Leser brechen weg, der Sortimentsbuchhandel, wie man ihn einmal kannte, verliert an Boden. Und dann gibt es da den Verbrecherverlag in Berlin. Seit 30 Jahren mittlerweile. Durch die Bücher und deren Gestaltung weht bis heute ein wenig der Sponti-Geist der frühen Jahre und trotzdem ist der Verlag zu einer Konstante im Literaturbetrieb geworden. Gegründet wurde der Verbrecherverlag im Jahr 1995 von Werner Labisch und Jörg Sundermeier, der dem Verlag und seinen mittlerweile 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voransteht. Ihn begrüße ich nun im Studio. Guten Tag, Jörg Sundermeier.
Guten Tag.
Herr Sundermeier, einprägsam ist der Name ja definitiv Verbrecherverlag. Wie hat das alles angefangen und wie kam der Verlag zu diesem Namen?
Tatsächlich war es so, dass Werner Labisch und ich, wir waren Literaturstudenten. Ich lebte damals noch in Bielefeld. Wir sind auf dieselbe Schule gegangen, also wir sind wirklich Jugendfreunde. Und wir hatten uns überlegt, wie kommen wir an Manuskripte, die in absehbarer Zeit nicht verlegt werden. Davon hatten wir in Porträts gelesen, in Interviews gehört. Und es waren eben Autorinnen und Autoren, die uns sehr interessiert haben. Und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir an diese Werke denn heran? Wir sind sehr gierige Leser gewesen und sind es auch immer noch. Und dann hatten wir die Schnapsidee, so in diesem Fall eher eine Bieridee, uns als Verlag auszugeben. und so uns die Manuskripte zuschicken zu lassen. Und dann haben wir uns überlegt, das ist ja moralisch nicht ganz astrein, dieses Unterfangen. Und deswegen ein paar Biere weiter, haben wir uns dann den Namen Verbrecherverlag ausgedacht und fanden die Alliteration schön. Und das fanden wir tatsächlich auch am nächsten Tag mit einem bisschen mittlerem Kater immer noch und haben gedacht, so können wir das machen. Wir waren damals 23, 24 Jahre alt und haben gedacht, das ist eine super Idee. Und dann hat uns Dietmar Dart, war einer der Autoren, die wir angeschrieben haben, und Dietmar Dart hat uns ein halbes Manuskript geschickt, einige Kapitel. Die fanden wir so toll, dass wir gesagt haben, wir müssen es ganz lesen. Und dann haben wir uns mit ihm auf der Buchmesse in Frankfurt getroffen. Und er hat einen Stapel Papier vor uns hingelegt und hat gesagt, ich habe das heute Nacht fertig korrigiert. Und da wussten wir, da können wir jetzt nicht einfach sagen, sorry, das ist nur für Werner und mich. Und dann schicken wir das sozusagen zurück und sagen, es passt doch nicht in unseren zu gründenden Verlag, sondern wir müssen das jetzt durchziehen. Und dann haben wir das durchgezogen und so erschien dann Dietmar Darts Debütroman Cordula killt dich. Oder wir sind doch nicht die Nemesis von jedem Pfeifenheini, Roman der Auferstehung, 1995 im August bei uns.
Dieser Anfang klingt tatsächlich so, als hätten Sie nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, überhaupt den Beruf des Verlegers zu ergreifen. Was mussten Sie denn dann alles lernen, vielleicht auch unter Schmerzen sogar lernen?
Schmerzen wäre zu viel, aber wir haben viele Dummheiten gemacht. Und das erste Buch ist ein toller Text, aber es ist tatsächlich ein handwerklich gesehen nicht gut gemachtes Buch. Da haben wir auch damals unseren Grafiker gezwungen, viel zu viele Buchstaben auf einer Seite unterzubringen, um im Volumen zu sparen und eben so Geld zu sparen. Das Buch ist sozusagen eine Rarität, aber es ist auch einfach hässlich. Wir haben es trotzdem gar nicht mal so schlecht verkauft, haben dann aber erst im Nachgang lernen müssen, wie Buchhandel funktioniert, wie das Ganze funktioniert, haben in einem anderen Unternehmen gearbeitet und haben dann erst 1999 unser zweites Buch gemacht. Jetzt aber im Wissen unter anderem darum, wie macht man eine Steuererklärung, was auch wichtig ist, und wie schreibt man gute und richtige Rechnungen, was ist ein Mahnverfahren etc.
Ja, ob man von einem Verbrecherverlag erwarten darf, dass er korrekte Steuererklärungen abgibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, besser wär's.
Und machen wir.
Ja, ich finde, der Verbrecherverlag ist schon ein kleines oder mittlerweile auch großes Phänomen. Die Autorenschaft ist extrem heterogen, das Profil ist trotzdem sehr klar. Eines meiner Lieblingsbücher, das mir einfällt, ist der Roman, das Buch des großartigen, mittlerweile verstorbenen, leider verstorbenen Schauspielers Thilo Brückner. Das war einer meiner Lieblingstitel. Aber es gab beispielsweise auch Anke Stellings Schäfchen im Trockenen, der Roman, der 2019 den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Wenn Sie zurückblicken, können Sie ein paar persönliche Highlights der Verlagsgeschichte nennen?
Natürlich die genannten tatsächlich, und es ist ja schade, dass Thilo Brückner seinen zweiten Roman dann gar nicht mehr richtig anfangen konnte. Er hatte einen ganz, ganz tollen Plan. Vielleicht kann ich es gut klar machen mit einem Buch, das vor einigen Monaten erschienen ist. Das ist ein Buch der heute 84-jährigen Holocaust-Überlebenden Bela Winkens. Und wenn man sich überlegt, 84, einen Moment mal, ja, sie war tatsächlich 4, als sie im KZ Theresienstadt befreit wurde. Und sie hat ein Buch geschrieben, das ist auch ihr einziges Buch und ihre einzige bisherige Veröffentlichung. Das heißt Brief an die Mutter, man hört Kafka durchklingen. Mhm. Und sie schreibt ihrer ebenfalls ermordeten Mutter, 1942 in Auschwitz ermordeten Mutter, einen Brief darüber, wie es ihr ergangen ist, woran sie sich überhaupt noch erinnert. Und das ist so dicht, das ist teilweise reine Poesie, gleichzeitig sehr schön, unfassbar traurig und sehr, sehr, sehr wütend.
Das ist ja gerade überhaupt das Tolle immer noch an der deutschen und deutschsprachigen Verlagsszene, dass es eine solche Vielfalt gibt, die solche Texte dann auch immer noch findet, aufnimmt und auch publiziert. Aber gerade die Independent-Verlage sind unter Druck geraten. Ich habe es am Anfang gesagt, sie waren bis 2021 im Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung, die ja auch die Interessen der Independents vertritt. Mhm. Wie beurteilen Sie die Situation derzeit für die unabhängigen Verlage?
Es ist sehr schwer geworden. Wir reden ja nicht ganz zu Unrecht über eine Lesekrise. Es gibt eine Buchhandelskrise. Es gibt Probleme mit den Buchhandlungen. Das sind manchmal auch hausgemachte Probleme. Es hat mit Überalterung zu tun etc. Nun vermeldet der Börsenverein dann immer regelmäßig, dass sich der Umsatz doch immerhin noch leicht hat steigern lassen.
Gerade eben wieder.
Genau, aber das, würde ich sagen, geht so ein bisschen an der Krise vorbei. Wir müssen das realistischer benennen. Auf der anderen Seite müssen wir aber sehen, dass in Frankfurt, in Leipzig, sogar auf der Buch Wien waren die Samstage jeweils ausverkauft. Junge Menschen stehen stundenlang Schlange, um über 20 Euro dafür bezahlen zu dürfen, dass sie dann Bücher angucken und kaufen dürfen. Das ist ein ziemliches Ereignis. Tatsächlich kam ja auch gerade eine Statistik heraus, dass es wieder mehr junge Leser gibt. Insofern habe ich da schon Hoffnung. Zurzeit ist es aber an vielen Stellen dramatisch. Man hat das Gefühl, jede Woche steigen die Portokosten. Lieferkosten insgesamt sind sehr hoch geworden. Die Bürokratie ist sehr viel geworden. Wir sind sehr viel mit Bürokratie beschäftigt. Das alles hält einen schon in Atem und manchmal macht es einen auch wirklich traurig und fast melancholisch.
Aber ich höre aus Ihren Worten, Sie geben nicht auf und so wie ich Sie kenne, sind Sie auch nicht der Typ dafür. Es ist ja pünktlich zum Jubiläum eine Verlagschronik erschienen, die Verbrecherverlag-Geschichte. Und ein Kuriosum, das dort auftaucht, das ist der Verlagskaktus tatsächlich. Ein Kaktus, der zum Symbol geworden ist und das passt eigentlich auch ganz gut jetzt in dieses Gespräch. Was hat es denn damit auf sich?
Das war ein Kaktus, den habe ich bekommen, als ich dann nach Berlin gezogen bin, 1996 und habe ihn gehegt und gepflegt. Ich habe in einer Wohngemeinschaft dann mit Werner Labisch zusammengelebt, bin dann ausgezogen und als Werner auch ausgezogen ist aus seiner Wohnung, hat er diesen Kaktus wieder gefunden in einem geschlossenen Mülleimer, in einem Schrank nach 2 Jahren. Und ich hatte gedacht, der sei auf dem Weg verloren gegangen. Wir hätten den irgendwie im Umzugswagen verloren oder sonst was. Nein, er stand dort. Er hatte 2 Jahre kein Licht und kein Wasser bekommen. Und er war an seinem Kopf ein bisschen, also er begann gerade zu sterben. Dann haben wir ihn hervorgeholt, haben ihn gegossen und gehegt und gepflegt. Inzwischen ist er einen halben Meter groß. Und so ein bisschen ist das ein Symbol quasi für unseren Verlag. Mit viel Überlebenswillen und ein bisschen Liebe können wir es packen.
Es gibt ein Foto davon in der Verlagschronik. Der Verbrecherverlag feiert in diesen Tagen seinen 30. Geburtstag. Die Verlagsgeschichte gibt es in gedruckter Form. Sie hat 200 Seiten, kostet 15 Euro. Und ich sprach mit dem Verlagsgründer und Verleger Jörg Sundermeier. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
The Ghost in You von den Psychedelic Furs. Die Philippinen sind das Ehrengastland auf der Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober. Auch der Schriftsteller Alan N. Derain wird dann in Frankfurt sein. Im Gepäck seinen neuen, von Annette Hug übersetzten Roman »Das Meer der Assuang«. Es ist ein Abenteuerroman der ungewöhnlichen Art. Derain erzählt von spanischen Mönchen und der Widerstandskraft eines uralten und auf den philippinischen Visayas bis heute wirksamen Geisterglaubens. Meine Kollegin Katharina Borchert hat Alan Derain in Quezon City zum Interview getroffen und auch einem Epensänger auf der Insel Panay zugehört.
Die Philippinen zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Wir zoomen uns heran. Hinein in die Mitte des Archipels. Dort liegen die Visayas. Und dann noch näher heran an die Insel Panay. Und dort hinein in ein kleines Dorf in der Region Antique, also an der Westküste. Dort war ich dieses Jahr, aber nicht im Dorf Baribari, denn das ist fiktiv. Hier spielt »Das Meer der Aswang«, der neue Roman von Alan N. Derain.
Die Nacht ist still in Baribari. So heißt der Ort. Er ist nach dem Schilfgras benannt, aus dem die Schlafmatten gewoben sind und klingt wie Balabala und Bürenbüren in einem Wort. Jetzt liegt er so ruhig wie das Meer. Alles schläft, außer den Männern auf dem Wachturm. Auch der Vater von Luklak ist bei ihnen. Sie halten nach verdächtigen Bewegungen Ausschau.
Alle haben Angst vor den Moro-Piraten, die die Küstenorte überfallen und Menschen entführen. Der Sklavenhandel blüht, hier, so weit weg von Manila.
One of the ambitions of this novel is to also retell the history of the Philippines.
Ich wollte mit diesem Roman die Geschichte der Philippinen neu erzählen, aber mal ohne Luzon. In unserer offiziellen Geschichtsschreibung geht es immer um Luzon, vor allem um Manila. Dort wird Geschichte gemacht. In meinem Roman aber möchte ich eine alternative Geschichte der Philippinen anbieten, die nicht in Manila, sondern in einer ganz anderen Gegend spielt. Deshalb habe ich meinen Roman in den Visayas angesiedelt.
That is Visayan.
Auch wenn Alan N. Derain selbst im Großraum Manila lebt. Er unterrichtet an der University of the Philippines in Quezon City. Hier traf ich ihn auch zum Interview. Für seinen Roman hat er mehrere Exkursionen auf die Insel unternommen. Sein Erzähler ist so immersionsbereit und zugleich so modern wie Derain selbst. Das gibt diesem Roman einen unwiderstehlichen Witz. Etwa wenn Luklak auftritt, die 15-jährige Hauptfigur. Sie ist frech, aber sie kann nicht mehr gut gehen, muss ständig liegen, ihre Haut ist in Aufruhr, ein Pubertier. Bloß, dass diese Verwandlung ins Animalische weitergeht als üblich. Luklak mutiert zum Krokodil.
Wunden übersäen sie von Kopf bis Fuß. Einiges sieht nur aus wie ein Hautausschlag, aber da sind auch Klümpchen, so groß wie Limabohnen, bereit aufzuspringen, zu atmen, die Luft ein- und auszupusten, sich zu erfrischen, den klebrigen Eiter auszuscheiden, Ameisen anzulocken.
Es gab mal Zeiten, da waren die Übergänge zwischen Göttern und Menschen, Tieren und Pflanzen fließend, auch bei uns. Ovid beschrieb in seinen Metamorphosen, wie Nymphen zu Bäumen und Männer zu Blumen werden. Das war ziemlich genau zu Christi Geburt. Kein Zufall, denn die christliche Schöpfungsgeschichte räumte auf mit Fluidität. Auch die spanischen Mönche, die neuen Herren auf den Philippinen, bringen ihre freudlosen Regeln mit. Luklak aber entwischt. Sie wird zum Krokodil. Also eine Aswang. Was das ist? Ich habe Alan Derain gefragt.
The Aswang would always represent the evil. So it's like the devil, but the devil that is among us.
Ein Aswang repräsentiert stets das Böse. Er ist wie der Teufel, aber der Teufel unter uns. Das unterscheidet Aswang-Geschichten von Geschichten über Feen und Geister. Der eigene Nachbar könnte ein Aswang sein. Aswangs können also aussehen wie echte Menschen, wie jeder normale Filipino. Sie verhalten sich aber anders. Aus Sicht der Kirche ist das der Teufel, aber halt der Teufel, der unter uns ist. Ein Teil der Gemeinschaft, vielleicht sogar der eigenen Familie.
Filipinos lieben Horror. Selbst nach 4 Jahrhunderten Katholizismus. Davon zeugen auch die vielen Monster-Comics, die dieses Jahr auf Deutsch erscheinen. Es ist schon auffällig, wie viel Gewalt in philippinischen Büchern steckt. Die Moral von der Geschichte muss man oft mit der Lupe suchen. Auch im Meer der Aswang. Luklaks Mutter etwa wurde zum Tode verurteilt. Kurz vorher gebar sie noch einen Aal, den sich Luklak später grillt und aufisst. Groteske Geschichten, die den oral tradierten Epen der Panay Bukidnon entlehnt sind.
einer Volksgruppe auf den Visayas. Heute beherrscht nur noch eine einzige Familie diese Gesänge. In Gänze sogar nur noch der Großvater. Rómulo Caballero ist 78 Jahre. Er ist aus seinem Dorf nach Iloilo gekommen. In den Bergen nennt man ihn Amangbaoy. Er kennt die langen Geschichten von Göttern und Menschen, von ihren Abenteuern und Reisen, von Liebe und Verlust. Einen solchen 18-seitigen Gesang findet man auch bei Deraín. Hier singt Amangbaoy ein Willkommenslied und lädt zum Reiswein ein. Der heißt Pangasi. Auch in Ellen Deraíns Roman gibt es ein Pangasi-Besäufnis, das als Zukunftsschau beginnt und in eine wilde Fantasieschlacht gegen die feindlichen Piraten mündet. Ein sprachakrobatisches Update der oral tradierten Epen. Freudig übersetzt von Annette Hug. Könnte gut sein, dass Deraín diese imaginierte Schlacht in späteren Romanen noch einmal aufgreift. Denn Das Meer der Aswang ist erst der Auftakt einer Trilogie, an der er aktuell arbeitet. Thema: eine durch Mönche und Piraten in Bedrängnis geratene Ureinwohnergemeinschaft auf der Suche nach ihrer ureigenen Kraft. Dafür könnte Luklak stehen. Als Krokodil hat sie eine Mission, auch wenn sie davon aktuell noch nichts wissen will.
Möchtest du dein Schicksal nicht erfahren? Welche Aufgabe dir in dieser Welt bestimmt ist? Fragt die Taube Alimokun, die störrische Aswang. Und was, wenn ich keine Aufgabe in dieser Welt übernehmen will? Dann wird sich später niemand an dich erinnern. Ich möchte gern vergehen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Eher unrealistisch. Luklak ist bestimmt nicht durch Zufall ein Salzwasserkrokodil geworden und kann also vor der bedrohten Küste kreuzen. Davon werden die folgenden Bücher berichten. Bis dahin können wir Luklaks Metamorphose erleben und wie sie ihren Verlobten suspendiert und wie sie den Affen mit der roten Hose jagt und vieles andere mehr.
Katharina Borchardt über Das Meer der Aswang, den Roman des philippinischen Schriftstellers Ellen N. Deraín. Die Übersetzerin Annette Hug hat auf der Website des Toledo-Programms www.toledo-programm.de einen hochinteressanten Text veröffentlicht, in dem sie über ihre Arbeit an dem komplexen Roman berichtet. Der ist im Unionsverlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 19,99 Euro. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen. Für die Technik war Andrea Gress verantwortlich. Und noch ein Hinweis zum Weiterhören. In der ARD-Audiothek und auf unserer Website swrkultur.de finden Sie ab sofort das Hörbuch von Oliver Lovrenskys Roman »Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann?« einem Buch, das vom Aufwachsen in Skandinavien jenseits des bürgerlichen Lebens erzählt. Mit dieser Empfehlung verabschiedet sich Christoph Schröder und wir beenden die Sendung so, wie wir sie begonnen haben, mit den Beatles. Schönen Sonntag! All too late, when they pass away.